herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet-Glauben-Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Heute ist Karfreitag, der mitunter wichtigste Tag in der Christenheit. Christen glauben, dass Jesus für die Sünde der Menschen am Kreuz gestorben ist. Doch immer wieder wird bestritten, ob Jesus auch wirklich tot war. Etwa Johannes Fried, ein Historiker, hat den Tod Jesu angezweifelt und war der Meinung, dass Jesus nur vorübergehend ohnmächtig war. War er nicht tot, dann ist er auch nicht auferstanden und somit stünde der ganze christliche Glaube in Frage. In einem Interview beim Deutschlandfunk sagte Fried: Man muss auch davon ausgehen, dass die Verletzungen, die körperlichen Verletzungen gar nicht so gravierend waren. Er ist geprügelt worden, gut, es gab ein paar offene Stellen am Rücken, die sind irgendwie schon verkrustet. Die gebrochenen Rippen, die das Rippfell verletzt haben, schmerzen. Aber damit kann man leben. Und die Seitenwunde sollte nicht tödlich sein. Wunderbar war es dann für die beiden, die ihn abgenommen haben, ins Grab gelegt haben und dann feststellten, der Mann lebte noch, er atmet. Zusammengefasst könnte man sagen, Fried ist der Meinung, dass die Kreuzigung nicht so schlimm gewesen sei. Die Frage, ob Jesus nur zum Scheintod gewesen sein könnte, ist auch und vor allem aus medizinischer Perspektive interessant. Darum ist heute Privatdozent Dr. David Niederseher hier im Interview. Herr Niederseher, Sie sind im Fach Kardiologie an der Universität Zürich habilitiert und aktuell leitender Arzt für Kardiologie an der Hochgebirgsklinik Davos. Herzlich willkommen im Begründet Glauben Podcast.
Vielen Dank für die Einladung und guten Abend.
Wir steigen gleich mit der ersten Frage ein. Heute ist ja Karfreitag. Jesus wurde unter Pontius Pilatus damals zum Tode verurteilt. Was gehörte alles zu diesem Weg und Prozess der Kreuzigung hinzu?
Ja, vielen Dank noch einmal für die Einladung. Ich möchte, bevor ich diese Frage beantworte, zwei kleine Vorbemerkungen machen. Erstens, ich bin eben, wie vorher erwähnt, Kardiologe, klinisch tätig und tagtäglich im Umgang mit kardiologischen Patientinnen und Patienten und werde aus dieser Perspektive die Schilderungen der Kreuzigung von Jesus von Nazareth gemeinsam mit Ihnen beleuchten. Ich bin kein Theologe, ich bin kein Archäologe, ich bin auch kein Gerichtsmediziner oder Pathologe, wo jeweils spezifische Kenntnisse eben vorhanden wären, um die Kreuzigung von Jesus von Nazareth eben aus dieser Perspektive zu beleuchten. Ich überlasse diese jeweilige Beleuchtung den entsprechenden Fachleuten auch, ob die Textquellen, die wir jetzt diskutieren, glaubwürdig sind oder nicht, sondern ich möchte das ausschließlich eben beurteilen, was ein Mediziner, ein Kardiologe zu diesen Themen sagt. Das zum Ersten und dann eine zweite Sache noch. Wir werden jetzt die medizinischen Details von einer der brutalsten Foltermethoden besprechen. Das ist teilweise sehr brutal, auch sehr anschaulich. Und da möchte ich Sie einfach darauf hinweisen, wenn Sie diesen Podcast weiterhören, dass es teilweise sehr brutale und detaillierte Schilderungen geben wird, was bei so einer Kreuzigung aus medizinischer Sicht eben alles passiert. Ihre Frage war, wie dieser Weg vom Prozess zur Kreuzigung von Jesus von Nazareth eben ausgeschaut hat und was das alles beinhaltet hat. Eigentlich beginnt der Prozess oder dieser Weg der Kreuzigung im Garten Gethsemane am grünen Donnerstag, wo Jesus von Nazareth das erste Mal eine medizinisch interessante Erfahrung durchmacht. Wir lesen von der Tatsache, dass Jesus Blut und wir lesen von der Tatsache, dass die Schweißtropfen von Jesus wie Blut waren. In weiterer Folge lesen wir von einer Festnahme, von einem Verhör, das die ganze Nacht durchgedauert hat. Dann von einer Geißelung, von einer Schmähung durch eine Dornenkrone, einen Umhang, der umgehängt wird, von Schlägen, dann von dem Weg von dem Prozessplatz hin zur Folterstätte auf Golgatha, wo Jesus von Nazareth das Kreuz oder ein Teil des Kreuzes getragen hat. Jesus ist dann in weiterer Folge an das Kreuz festgenagelt worden und schlussendlich dann am Kreuz gehangen bis zu seinem Tod. All diese Schritte können wir jetzt gemeinsam aus medizinischer Sicht beleuchten.
Gerne würde ich dann gerade da beginnen, wo Sie angefangen haben, im Garten Gethsemane. Was konkret ist diese Erfahrung, die Jesus dort macht?
Auf der einen Seite muss man sagen, war das, wie wir lesen, mitteilen, dass Jesus sterben wird, dass er eine unmittelbar vor dem eigenen Tod steht, sicherlich eine Situation, die ein einschneidendes emotionales Erlebnis ist, um es ganz nüchtern auszudrücken. Mhm. Und es gibt tatsächlich in der medizinischen Literatur ein Phänomen, das beschrieben ist als Hämatidrosis. Und das ist eine Situation, die auch beschrieben ist als ein Phänomen, das bei massiven physischen oder auch psychischen Stress auftritt, wo es durch ein Anwerfen des Sympathikus, also des autonomen Nervensystems, das für Flucht und für bei Stress eben angeworfen wird, das dadurch führt, dass es zu Platzen von kleinen Gefäßen in den Schweißdrüsen kommt und dass man dadurch tatsächlich Blut schwitzt. Da gibt es auch Bilder in entsprechenden Fallberichten, die man in der Fachliteratur nachlesen kann. Und wenn man sich vorstellt, dass da Schweißdrüsen ja am ganzen Körper eines Menschen vorhanden sind, kann das durchaus zu einem relevanten Blutverlust geführt haben. Wir wissen es nicht im Detail, aber was interessant ist, dass dieses medizinische Detail im Lukas-Evangelium berichtet wird, der ja, wie wir auch nachlesen können, Arzt gewesen ist und er dieses medizinische Detail eben erwähnt. Und dann geht es eben nach der Festnahme, das sicherlich auch eine Stresssituation darstellt, weiter die ganze Nacht hindurch, also Schlafentzug, unglaubliche körperliche Stresssituation, aber auch eine psychische Ausnahmesituation durch das Verhör hindurch, bis es dann schließlich ohne eine Minute geschlafen zu haben in die entsprechende Geißelung hineingeht. Wenn man zusammenzählt, dann war, wenn Jesus am nächsten Tag, am Karfreitag, am Abend irgendwann verstorben ist, Jesus von Nazareth ungefähr 36 Stunden munter, ohne geschlafen zu haben, was irgendwie ein zusätzliches Detail darstellt in Bezug auf die körperlichen Stresssituationen, die uns da geschildert werden.
Mhm. Sie haben gerade auch schon die Geißelung angesprochen, was ja auch ein sehr schmerzhaftes Verfahren war. Was genau geschah denn bei einer Geißelung?
Nun, wenn man sich zum Beispiel im British Museum eine Geißel anschaut, ist durchaus so erhalten, auch teilweise so beschrieben, dass man das nachvollziehen kann, wie so eine Geißel eben ausgeschaut hat, die da verwendet wurde, um einen Delinquenten entsprechend zu foltern. Man kann das auch nachlesen, es wurde als Flagrum bezeichnet und hat einen Meter, eineinhalb Meter lange, teilweise bis zum 9, so Lederriemen zusammengebündelt dargestellt. Und am Ende waren kleine Knochensplitter, die man von Ziegen oder von Schafen verwendet hat, die entsprechend scharf und spitz waren und zusätzlich eingewoben in diesen, in diese bis zu 9 verschiedenen Geißeln waren dann noch Bleikugeln und mit diesem Folterwerkzeug ist dann der entblößte Rücken und der Delinquent war tatsächlich vollständig nackt, dann entsprechend gegeißelt worden. Man muss sich vorstellen, der war sehr wahrscheinlich festgebunden an einem Pfahl, der in der Mitte von einem Platz gestanden ist. Und von hinten ist dann ein römischer Soldat hergegangen, teilweise auch zwei, die dann von links und von rechts diesen Rücken oder die Hinterseite des Verurteilten entsprechend bearbeitet haben. Man hat das auf 39 Schläge limitiert, so war es das Gesetz. Man kann sich vorstellen, wenn man ja so einen Knochensplitter in das Fleisch, in den Rücken, in die Haut entsprechend mit voller Wucht hineinfahren lässt, dann durchdringt es nicht nur die Haut, sondern geht bis in die Muskulatur hinein und es werden dann wie Fetzen von diesem Fleisch, von den Muskeln, von der Haut herausgerissen. Man kann sich vorstellen, wenn das mit entsprechender Wucht da auf den Rücken niederprallt, ist es eine Schnittwunde oder eine Quetschwunde, die mehrere Zentimeter lang ist und das mal bis zu 9 und das insgesamt 39 Mal. Diese Bleikugeln, die da zusätzlich noch mit eingebunden waren, die haben das perfide Ziel gehabt, Blutergüsse zu produzieren, die dann beim nächsten Mal, wenn da ein Knochensplitter in diesen Bluterguss hineinfährt, dann entsprechend noch größeren Schaden angerichtet haben. Wenn man dann weiterdenkt, irgendwann ist der ganze Rücken, der ganze Nacken bis hin ins Gesäß so dermaßen offen, dass da gar kein Fleisch vielleicht mehr da ist und dann kommt man auf die Knochen, auf die Rippen, wo man mutmaßen kann, dass es dazu Knochenbrüchen, Rippenbrüchen entsprechend kommt und darunter ist dann das Rippfell, das möglicherweise dann auch schon entsprechend verletzt wird und dementsprechend war diese Geiselung eine Situation, wo der Verurteilte an die Grenzen des noch Erträglichen oder mit dem Leben Vereinbaren entsprechend kommt. Und dementsprechend ist diese Situation, die man da als medizinisch beurteilt, sieht am Ende von so einer Geißelung eine Situation eines Schwerstverletzten, der an der Grenze des Bewusstseins ist, der umfangreiche Wunden hat, wo der ganze Rücken völlig geschunden und zermartert ist und wo unglaublichste Schmerzen während dieser Situation eben auszuhalten sind.
Das hört sich zweifellos unheimlich schmerzvoll an und ich kann mir vorstellen, dass damit auch schon ein starker Blutverlust auch einherging. Dann hat sich vielleicht die folgende Frage erübrigt, aber dennoch würde mich interessieren, wir lesen dann weiter, dass Jesus eigentlich sein Kreuz hätte selbst tragen sollen. Es wird ihm dann von Josef von Arimathäa abgenommen. Warum konnte Jesus das Kreuz nicht mehr selbst tragen? War es wegen dem Blutverlust oder Übermüdung oder alles zusammen? Oder von was kann man ausgehen? Warum konnte er es nicht mehr selbst tragen?
Also soweit ich mir die Architektur, die räumlichen Gegebenheiten von Jerusalem da angeschaut habe, war das größenordnungsmäßig ein halber Kilometer, der hier zu überwinden war. Und man kann sich das vorstellen, dass diese ganze Geißelung und dann auch die Kreuzigung ein zur Schaustellen eines Verurteilten war, wo es mitunter auch darum gegangen ist, dass man die maximale Schande für den Verurteilten eben bewirkt. Es war wie ein Spalier, wo die Leute die Verurteilten bespuckt haben und verspottet haben. Und zusätzlich hat man ja die Behauptung, dass Jesus der König der Juden sei, ja mitunter auch verwendet, um sich noch weiter über Jesus von Nazareth lustig zu machen, indem man ihn eine Dornenkrone aufgesetzt hat. Gibt verschiedene Theorien, wie ich nachlesen konnte, welche Dornen man da konkret verwendet hat, aber das Wahrscheinlichste ist der sogenannte Christusdorn. Da sind entsprechende Stacheln von diesem Dornengewächs, die 5, 7 bis zu 10 Zentimeter lang sind und die man dann geflochten hat zu einem Kranz. Und man hat das dann mit einem Rohr auf den Kopf von Jesus von Nazareth draufgeschlagen. Und man kann sich vorstellen, wie sich diese Spitzen dann in die Kopfhaut hineingetrieben haben und unglaubliche Schmerzen verursacht haben. Blut ist heruntergelaufen und man hat zusätzlich noch einen Mantel auf diesen zerschundenen Körper drauf getan und kann sich vorstellen, dass das entsprechend mit dem Blut, das jetzt langsam trocknet, irgendwie da einwächst oder beziehungsweise da festklebt und entsprechend auch dann, wenn man es entfernt, wieder Schmerzen verursacht. Zusätzlich ist es so, dass dieser Balken, dieser Oberbalken eigentlich von dem Kreuz wohl ein Gewicht gehabt hat von 30 bis, mag ich sagen, sogar bis 60 Kilogramm. Und auch wenn wenn Jesus von Nazareth ein Zimmermann war und in den Anfang seiner 30er war und sicherlich kräftig gebaut gewesen sein muss, war das nach dieser Tortur, die ich gerade geschildert habe, sicherlich äußerst herausfordernd, das zu tragen. Vor dem Hintergrund des Blutverlusts, vor dem Hintergrund einer langsam einsetzenden Entzündungsreaktion, vielleicht auch einem Schock durch den Blutverlust, durch die Entzündungsreaktion, die da stattfindet. Und es ist die Summe von all diesen Folterungen, macht es sicherlich aus meiner Sicht plausibel, dass es nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr möglich war, dieses große Gewicht, und es geht zusätzlich noch ein bisschen bergauf, das einfach zu tragen.
Das Kreuz selber ist ja zu dem zentralen Symbol des Christentums geworden. Auch in den Kirchen sehen wir viele Kreuze. Haben die Kreuze in der damaligen Zeit genauso ausgesehen, wie sie heute in unseren Kirchen stehen?
Wahrscheinlich nicht. Ich bin jetzt kein Experte, was das betrifft. Ich habe das auch jetzt nur gelesen in der medizinischen Literatur, die es über die Kreuzigung gibt. Wenn man im PubMed, das ist so die gängigste medizinische Datenbank, Kreuzigung, also Crucifixion, eingibt, dann sind das etwas über 70 Einträge, die es da gibt. Ist jetzt nicht allzu viel, aber doch einiges. Und wenn man sich das durchschaut und sich entsprechend versucht zu informieren, dann wird man sehen, dass es wohl so ein T-förmiges Kreuz gewesen ist, an dem Jesus gekreuzigt worden ist, wie viele andere, die eben damals gekreuzigt wurden in dieser Zeit. Das war ein Stamm, ein Holzstamm, der mehr oder weniger fix an einem Ort gestanden ist, und zusätzlich ein Querbalken, der wie ein großes T dann ausgeschaut hat. Und dieser Querbalken wurde von dem Verurteilten vom Verurteilungsplatz getragen und dann eben auf diesen stehenden Balken entsprechend genagelt oder mit dem befestigt oder zusammengesetzt, um in weiterer Folge dann das sogenannte Kreuz darzustellen. Ob das jetzt wirklich so ausgeschaut hat, dass oberhalb dieses Tees noch etwas rausgestanden ist, wo dann vielleicht diese Tafel, diese bekannte Inri-Tafel angebracht wurde, das bleibt Spekulation. Mhm. Aber diese klassische Kreuzformation, die kann sein, dass in dieser Form tatsächlich nicht historisch ist. Mhm.
Jesus wird dann anschließend an dieses Kreuz gehängt, und der Akt der Kreuzigung war zu der damaligen Zeit auch, Sie haben es schon beschrieben, eine gängige Methode zur Ermordung, vor allem von Verbrechern. Wie hat man sich die Kreuzigung selbst dann vorzustellen?
Nun, wenn man sich vorstellt, dass das ein Holz war, das Jesus von Nazareth getragen hat, dann kann man sich das nicht vorstellen als ein Holz, das jetzt glatt geschliffen war, sondern es war wahrscheinlich ein völlig unbearbeitetes Holz, wo entsprechend Späne oder Unebenheiten rausgestanden haben. Und man kann sich vorstellen, dass dieser zerschundene Rücken, wie vorher beschrieben, bei der Geißelung durch dieses Holz noch zusätzlich Schmerzen verursacht hat. Und Jesus wurde dann an dieses Kreuz genagelt. Man hat Nägel verwendet, die durch die Beine und durch die Arme getrieben wurden, um den Verurteilten, zur Kreuzigung Verurteilten, an diesem Holz entsprechend zu befestigen. Und dann hat man den Gekreuzigten hängen gelassen. Es war eine Situation, die manchmal länger, manchmal kürzer gedauert hat. Ich habe in der Literatur eine Zeitspanne gefunden von wenigen Stunden bis hin zu mehreren Tagen. Es war teilweise so, dass da dann irgendwelche Aasgeier gekommen sind und die weghängenden Fleischstücke weggezupft haben. Es war mitunter so, dass eine schaulustige Menge rundherum war, die noch verspottet hat. Und in der Situation war die Kreuzigung dann ein Hängen bis zum Tod. Und das Ganze war beaufsichtigt von mehreren hartgesottenen Henkern, römischen Soldaten. Man kann sich das vorstellen, Leute, die quasi das als Beruf gemacht haben, dass sie Menschen foltern, Folterknechte, wie sie im Mittelalter mitunter auch war, die das nicht einmal gemacht haben, sondern sehr häufig gemacht haben. Und so eine Kreuzigung, das war die maximale Demütigung bis zum Tod, nicht ein schneller Tod. Es war römischen, wie ich gelesen habe, römischen Bürgern quasi, sie eine Verurteilung zum Tod bekommen haben, haben sie einen schnellen Tod bekommen. Das war eigentlich Verbrechern und Sklaven vorbehalten, diese grausamste aller Foltermethoden zu erleben. Da gibt es ein interessantes Zitat von Seneca, der genau das sagt, dass es wie das Abscheulichste gibt, wie man sterben kann, die Kreuzigung. Und diese Situation, die, so lesen wir, hat Jesus von Nazareth am eigenen Leib erfahren.
Sie haben es gerade schon angesprochen, dass Jesus mit Nägeln an dieses Kreuz geschlagen wurde. Später erkennen ihn seine Jünger unter anderem an diesen Malen wieder. An welchen Stellen wurden denn genau diese Nägel durchgeschlagen?
Das ist tatsächlich eine Frage, die verschiedene Mediziner über die letzten Jahrzehnte beschäftigt hat. Und man hat da tatsächlich sogar pathologische Studien durchgeführt, wo man an anatomischen Präparaten sich genau angeschaut hat, wo es grundsätzlich möglich wäre, dass solche Nägel durch die Hände, durch die Füße getrieben werden. Und man hat auf der einen Seite die Möglichkeit, dass man tatsächlich an der Handfläche, also zwischen den Mittelhandknochen, durch den Nagel treibt. Aber das Problem, das sich da stellt, ist, dass quasi das gesamte Gewicht des Gekreuzigten dann an Bändern hängt. Und das ist etwas, wo verschiedene Pathologen zu dem Schluss gekommen sind, das würde das nicht halten. Und dementsprechend ist man eigentlich in der Literatur zu dem Schluss gekommen, dass es nicht in dem Sinn auf der Hand oder an der Hand war, wo dieser Nagel durchgetrieben worden ist, sondern es weiter Richtung Unterarm, zwischen Elle und Speiche, wo ein sehr festes, flächenförmiges Band vorhanden ist. Und durch diese Struktur durch wurde wahrscheinlich dieser Nagel getrieben. Man kann sich das vorstellen, ungefähr 10, 15 Zentimeter lang und einen Durchmesser von ungefähr einem Zentimeter. Es war auch nicht ein glatter Nagel, wie man das heute im Baumarkt kauft, sondern es war ein Nagel, der geschmiedet war und der da entsprechend dann durch diese Struktur oder in diesem Bereich entsprechend durchgetrieben wurde. Und was da auch interessant ist, diese Grausamkeit wird da auch irgendwie klar, wie diese Kreuzigung eben versucht hat, maximal lang den Gekreuzigten zu quälen. Es ist so, dass in diesem Bereich ein Nerv durchgeht, der Nervus medianus heißt der geschädigt wird, aber es gehen keine großen Blutgefäße durch. Die Arteria radialis und Arteria ulnaris, die gehen links und rechts vorbei und dementsprechend wird da kein großer Blutverlust durch diesen Nagel entsprechend ausgelöst, sodass man einen maximalen Schmerz hat, der Gekreuzigte sich so quasi beim Atmen an dieser an diesem Nagel hinaufziehen muss, dadurch der Nervus medianus gereizt wird, man Schmerzen entsprechend hat, aber nicht verblutet. Mhm. Wenn es jetzt um den Nagel am Fuß geht, da gibt es in der Literatur, wie ich gelesen habe, zwei verschiedene Theorien. Das eine ist, dass der Nagel auch wieder durch die Mittelfußknochen hindurch getrieben wurde und so die Füße am Holz befestigt wurden. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man das durch das Fersenbein, durch den Calcaneus durchgetrieben hat und so quasi wirklich tatsächlich den Knochen durchtrieben hat und am Holz befestigt hat. Dann gibt es noch die Frage, ob es da so wie ein Holz gegeben hat, das man am Stamm mehr oder weniger befestigt hat, an dem sich der Gekreuzigte entsprechend aufrichten konnte, also auf dem er stehen konnte. Und da gibt es zwei Theorien. Die eine Theorie ist, ja, das hat es gegeben. Und es, eines der Indizien ist ein Graffito von Examenus aus Rom. Das kann man sehen, das ist das früheste Graffito, das man sieht von einer Kreuzigung, wo ein Esel gekreuzigt wird, auch um diesen Alexamenus, der wohl ein Christ war, um den zu verspotten. Und dieser Esel, der steht tatsächlich auf so einem kleinen Holzstück, was nahelegt, dass es wahrscheinlich Kreuzigungen gegeben hat, wo der Gekreuzigte auf so einem Holzstück gestanden ist. Und dann gibt es aber die Theorie auch, dass man so ein Holzstück eben nicht gehabt hat, damit sich der Gekreuzigte wieder an den angenagelten Beinen entsprechend aufrichten musste, um entsprechend atmen zu können.
Vielen Dank. Wir lesen auch in dem Text, dass Jesus etwas zu trinken gegeben werden sollte. Was genau war das und welchen Sinn sollte das haben?
Nun, wenn man sich vergegenwärtigt, was wir bis jetzt beleuchtet haben, hat Jesus eine ungefähr 24-stündige, vielleicht etwas längere Periode nicht geschlafen. Er hat wahrscheinlich auch nichts zu trinken und nichts zu essen bekommen und hat sehr viel Blut verloren. Man kann sich auch vorstellen, dass durch diese Peinigung eine gewisse Menge an Gewebeflüssigkeit in Körperhöhlen angesammelt hat. Man kann von einem Pleuraerguss ausgehen, also dass in dem Spalt zwischen der Lunge und dem Rippfell sich Flüssigkeit angesammelt hat, wie das häufig bei Verletzten passiert, die eine Verletzung im Bereich des Brustkorbs, des Thorax haben. Es gibt auch die Möglichkeit, dass durch diese Geißelung diese ganze, nicht nur der Blutverlust, sondern dass da auch eine seröse Flüssigkeit, man kennt es von manchen Wunden, dass da dann sich so klarflüssige Flüssigkeit ansammelt. Und da hat es entsprechend einen massiven Flüssigkeitsverlust gegeben. Mhm. Und man kann sich vorstellen, dass der Gekreuzigte Durst hat. Diesen Durst irgendwie zu stillen, kann man meinen, hat man dann Jesus, so wird es berichtet, etwas zu trinken gegeben. Mhm. Was zu trinken gegeben wurde, war Wasser, aber da war Essig drinnen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum gerade Essig? Und auf der einen Seite gibt es die Überlegung, dass das schmerzstillend sein könnte und dass man wie Mitleid gehabt hätte mit Jesus von Nazareth, um durch die schmerzstillende Wirkung des Essigs irgendwie Abhilfe zu schaffen vor diesen Qualen. Mhm. Auf der anderen Seite kann man mutmaßen, dass dieser Essig zwar schmerzstillend wirkt, aber nicht mit dem Sinn, irgendwie Abhilfe zu schaffen oder Mitleid zu haben. Ich erinnere noch einmal, das waren hartgesottene Henker, sondern dass es mehr darum geht, die Qual noch etwas hinauszuzögern und durch die Gabe von diesem Essig die Dauer der Folter zu verlängern. Mhm. Man kennt es manchmal auch vielleicht aus Filmen, dass jemand durch die Folter ohnmächtig wird. Und man nimmt dann ein Kübel kaltes Wasser und schüttet den über den Kopf von dem Gequälten mit dem Ziel, dass er das Bewusstsein wieder erlangt, damit man weiter quälen kann. Und ich würde das in diese Richtung interpretieren.
Sie haben vorher davon gesprochen, dass es unterschiedlich lang gedauert hat, bis dann der Tod tatsächlich eintrat. Ein erster Einwand, der häufig die Kreuzigung Jesu betrifft, ist, dass er bereits nach der 6. Stunde verstorben ist. Ihrer Meinung nach nicht verwunderlich, weil es schon ein längerer Prozess war. Jesus musste deshalb auch die Beine nicht mehr gebrochen werden. Was gibt es zu diesem in Anführungsstrichen frühen Tod zu sagen?
Nun, was hier interessant ist, ist die Tatsache, dass ja ein jüdischer Feiertag angestanden ist und dass dementsprechend die Folter abgekürzt werden sollte. Das bedeutet, typischerweise hat man gewartet, bis der Gekreuzigte einfach stirbt. Und wenn das auch mehrere Tage dauert, dann nimmt man das wie in Kauf oder möchte das vielleicht sogar, weil man ja die maximale Qual diesem Todgeweihten angedeihen lassen möchte. In dieser Situation war es wie eine kulturelle Situation, wo man wollte, dass man diese Kreuzigung eben jetzt zu Ende bringt und dass die Verurteilten eben sterben. Und da gab es tatsächlich zwei verschiedene Methoden, die man gehabt hat, nicht nur in der Kreuzigung von Jesus von Nazareth, sondern grundsätzlich, dass man hergegangen ist und dem Gekreuzigten die Füße gebrochen hat. Und das kann man sich so vorstellen, dass man mit einem Gerät, das dazu geeignet war, sei es jetzt ein Hammer oder irgendein ein Holzpflock, auf die Unterschenkel, wahrscheinlich waren es die Unterschenkel, des Gekreuzigten eingedroschen hat, und zwar so lange, bis das Wadenbein und das Schienbein, die Tibia und die Fibula, gebrochen sind. Und das hat den Zweck gehabt, dass der Gekreuzigte dann nicht mehr mit den Beinen sich nach oben bewegen konnte, sondern quasi nur mehr an den Händen sich aufziehen musste, um entsprechend atmen zu können. Es war quasi selbst unter Schmerzen nicht mehr möglich, von unten her, von den Beinen her, sich aufzurichten. Und dadurch ist dann innerhalb von kurzer Zeit Tod durch Ersticken, so mutmaßt man, eingetreten. Ja. Die zweite Methode, die man gehabt hat, um eine Kreuzigung, die zu lange gedauert hat, zu unterbrechen oder abzuschließen, war, dass man dem Gekreuzigten mit einem Speer in die Seite gerammt hat, und das hat das Ziel gehabt, dass man das Herz trifft und damit entsprechend den Tod sehr zeitnah herbeiführt. Und beide von diesen auch außerbiblisch erwähnten Abkürzungsmethoden, wenn man das so formulieren möchte, lesen wir in den Evangelien, wurden grundsätzlich in Erwägung gezogen bzw. angewandt. Und warum, dass die Kreuzigung von Jesus nur 6 Stunden gedauert hat, aus dem entsprechend vorher Erwähnten ist durchaus naheliegend, dass diverse Komplikationen, wenn man das so bezeichnen möchte, auftreten, sei es, dass durch diese Entzündungsreaktion, die durch die Geißelung und durch die anderen Martern, die durchgemacht wurden, dass dadurch es zu einer Veränderung in der Blutgerinnung kommt, dass sich Tromben bilden, dass diese Tromben wiederum verschiedene Komplikationen im Herz-Kreislauf-System entsprechend zeitigen können. Das könnte zum Beispiel eine Lungenembolie sein, also dass die großen Arterien, die die Lunge mit dem Blut versorgen, entsprechend durch Tromben verstopft sind. Es könnte so ein Thrombus auch in eines der Herzkranzgefäße gekommen sein und einen Infarkt oder eine Herzrhythmusstörung ausgelöst haben. Und solche Situationen, die sehen wir auch in der klinischen Praxis, dass verunfallte, Schwerstverletzte solche Komplikationen auftreten und tatsächlich dann sekundär, also als Unfallfolge, wie an einem Herz-Kreislauf-Tod entsprechend versterben. Und das ist möglich. Es ist eine eher kurze Zeit, das ist tatsächlich so. Aber es ist jetzt nicht etwas, was in der Literatur, soweit ich das beurteilen konnte, etwas ist, was völlig untypisch ist. Es werden eben nur wenige Stunden auch angegeben, weil die Marter, die Folter eben dermaßen grausam und dermaßen intensiv war.
Vielen Dank. Von Vertretern der Shinto-Tibetische wird auch häufig benannt, dass sich im sogenannten Pleuraspalt, Sie haben das gerade schon gesagt, der Hohlraum zwischen Lunge und Rippfell, Wasser und Blut gesammelt hat. Und dass dieser Stoß des Soldaten, auch den haben Sie schon benannt, eigentlich letztendlich die Rettung Jesu gewesen sein könnte. Was sagen Sie als Kardiologe dazu?
Nun, das sind mehrere Aspekte, die man dazu erwähnen sollte. Dieser Stoß des Soldaten, das war etwas, was dieser Soldat nicht das erste Mal durchgeführt hat. Und dieser Stoß des Soldaten hat die Absicht gehabt, diesen Gekreuzigten zu töten. Und diese Soldaten, die haben gewusst, was sie tun, die waren darin trainiert. Wenn man sich vorstellt, dass man einen Stoß Richtung Seite, Richtung Herz mit einem Speer durchführt, dann geht es nicht in den Bereich, wo man einen Pleuraerguss, einen Erguss zwischen Lunge und Rippfell vermutet, sondern durch die Lunge durch. Und wenn man die Lunge mit einem Stich verletzt, dann ist es ungefähr so, wie wenn man einen Luftballon trifft. Die Lunge typischerweise ist ein Organ, das durch einen Unterdruck offen gehalten wird. Und wenn man diesen Unterdruck durch ein Verletzen des Fells, das ist so eine Schicht, die außen auf der Lunge drauf ist, entsprechend verletzt, dann kollabiert diese Lunge. Ja, und die Lunge ist nach so einem Stich, nach so einer Stichverletzung nicht mehr in der Lage, dass sie am Gasaustausch, also sprich an der Atmung, teilnehmen kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wenn dieser Stoß mit so einem Speer, wie damals verwendet wurde, in Richtung Herz durchgeführt wird, dann kann man sich vorstellen, dass das dann in Richtung Herz geht und tatsächlich das Herz, die Herzwand durchstoßt und so ein Loch macht, nicht nur im Herzbeutel, sondern tatsächlich in das Herz selber. Und was dann passieren würde, ist, dass innerhalb von kurzer Zeit mit jedem Herzschlag, wenn man so will, ein bisschen Blut in den Herzbeutel kommt. Und innerhalb von kurzer Zeit hat man dann das, was man eine Herzbeuteltamponade bezeichnet, dass nämlich das Herz sich nicht mehr ausdehnen kann, weil im Herzbeutel, der ja räumlich begrenzt ist, so viel Flüssigkeit ist, dass sich das Herz nicht mehr ausdehnen kann. Und das per se wäre schon eine Todesursache, neben dem, dass die Lunge durch diesen Stoß entsprechend kollabiert ist. Also die Vorstellung, dass man wie eine Pleurapunktion durchführt durch so einen Stoß, das finde ich etwas weit hergeholt. Und dann sei noch gesagt, dass wenn man jetzt heute in der heutigen Medizin so einen Pleuraerguss mit einer Drainage, mit einer Punktion entlastet, dann geht man her und sucht mit einem Ultraschallgerät die entsprechende Stelle, dass man genau da hineinsticht, um ja keine umliegenden Organe, die Lunge, das Herz, es gibt da auch noch Nerven und die Leber, wenn man zu tief sticht, verletzt. Das ist oft eine sehr delikate Angelegenheit, weil die Ergüsse nicht allzu groß sind. Das bedeutet, wenn man, und man verwendet da eine kleine Nadel, die 1-2 mm Durchmesser hat und nicht einen Speer, der rostig ist und der eine Wunde auch durch die Haut macht, dass man vorstellen kann, dass dann auch Luft hineingeht und auch wieder die Lunge kollabiert. Also all diese Überlegungen machen es für mich äußerst unwahrscheinlich, dass man mit einem Stich in die Seite, der die Absicht hat, den Gekreuzigten einem schnellen Tod zuzuführen, dass man eine lebensrettende Pleurapunktion durchführt.
Ich hatte eingangs schon den Historiker Johannes Fried benannt, Der unter anderem ist der Meinung, dass sich Jesus in einer Art CO2-Narkose befunden haben könnte. Wäre das eine denkbare Möglichkeit? Jesus war in einer CO2-Narkose, war möglicherweise ohnmächtig. Wäre Jesus sozusagen wieder wach geworden oder erwacht? Könnte es möglich sein, dass so etwas die ganze Zeit übersehen wurde?
Nun, auch hier ist es so, dass man sagen muss, wir sind in der Situation, dass wir heute aus der Distanz historische Berichte analysieren. Und es war ja niemand nach dem Abnehmen des Leichnams zugegen und hat, wie das heute mitunter gemacht wird, den Tod festgestellt. War kein Amtsarzt da, man hat kein Nulllinien-EKG durchgeführt, man hat die Leichenstarre nicht überprüft oder irgendwelche Leichenflecken gesehen, man hat kein EEG, also Hirnströme, abgeleitet. Wir haben keine hundertprozentige Todesfeststellung. Was man aber sagen kann, dass eine CO2-Narkose, die eine Bewusstlosigkeit herbeiführt, indem dass man eine erhöhte Konzentration von Kohlendioxid, also CO2, eben hat, dass das eine Sache ist, die per se etwas ist, wenn die zu lange besteht, dass die auch zum Tode führen kann. Man kann da eine Situation haben, also wenn wir heute auf der Intensivstation einen Patienten sehen, der in Richtung CO2-Narkose geht, dann braucht es intensivmedizinisches Handeln, um den Patienten wieder in eine normale Atmung, in ein normales Atemmuster zu bringen. Das ist per se typischerweise nichts, was von selber behoben wird. Und es sind auch sehr schwer kranke Personen, die so eine CO2-Narkose entsprechend haben. Es kann zum Beispiel durchaus sein, dass die Verletzungen und die Qualen, die Jesus von Nazareth am Kreuz durchgemacht haben, eine Veränderung der Atemgase im Blut verursacht haben, dass der pH-Wert sich verändert hat, dass die Partialdruck von CO2 sich verändert hat. Aber ich bezweifle sehr stark, dass man eine CO2-Narkose da verursacht hat, die dann mehr oder weniger spontan oder durch eine akzidentelle oder zufällige Pleurapunktion entsprechend behoben werden konnte. Das ist etwas, was man wirklich nur sehr schwer nachvollziehen kann. Und dann sei erwähnt, in der gesamten Literatur über die Kreuzigung kann man nachlesen, dass das eine Foltermethode war, mit dem Ziel zu töten. Und zwar auf die grausamste Art und Weise zu töten. Und es ist genau von einer Person berichtet, die die Kreuzigung überlebt hat. Und das war interessanterweise von Sklave von Josephus, wie ich nachlesen konnte, der mehr oder weniger zu Unrecht oder aus welchem Grund auch immer gekreuzigt worden ist, gemeinsam mit zwei anderen, es waren drei, und man hat die Kreuzigung bei diesem Verurteilten unterbrochen oder abgebrochen, und zwei der drei sind dann trotzdem der Verletzungen erleben und einer hat überlebt. Aber es gibt keinen einzigen Bericht außerbiblisch, wo eine Kreuzigung, die tatsächlich zu Ende gebracht wurde, überlebt wurde. Und somit finde ich die Kombination zwischen der Überlegung, eine CO2-Narkose in der Situation zu überleben und den zusätzlichen Berichten, dass quasi alle verstorben sind, eigentlich Anlass genug, dass man tatsächlich behaupten kann, die Theorie, eine CO2-Narkose wäre hier vorgelegen, kann man abhacken und ad acta legen.
Vielen Dank. Sie haben vorher schon unterschiedliche Möglichkeiten besprochen. Was ist für Sie am plausibelsten, wie Jesus dann letztendlich zu Tode gekommen ist oder was letztendlich zu Jesus Tod führte?
Auch hier ist es wieder so, wenn man sich die medizinische Literatur zu dieser Frage anschaut, so gibt es unterschiedliche Theorien. Auf der einen Seite ist es Tod durch Ersticken, also Asphyxie, wie man das bezeichnet, das sehr häufig genannt wird. Das bedeutet, dass einfach durch die Qualen, durch die Kraftlosigkeit, durch diese unglaubliche Belastung, die da geherrscht hat, es für Jesus nicht mehr möglich war, entsprechend zu atmen oder die Luft, die er eingeatmet hat, entsprechend abzuatmen und dementsprechend tatsächlich der Erstickungstod eingetreten ist. Es gibt die Möglichkeit, dass es in irgendeiner Form zu einem Schock gekommen ist, sei es jetzt durch zu viel Blutverlust, man nennt es Hypovolemenschock, also dass zu wenig Volumen, zu wenig Blut vorhanden ist. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das wie ein Schock war, der durch die durch das Aktivieren des Immunsystems eingetreten ist, durch diese massiven Wunden, die hier vorhanden sind. Es gibt die Möglichkeit, wie vorhin erwähnt, dass irgendein Blutgerinnsel sich gelöst hat und entsprechend zum Tod geführt hat. Es gibt wirklich eine ganze Liste von verschiedenen Todesursachen und da hat sich, haben sich auch verschiedene Forscher die Mühe gemacht, hier eine Liste zusammenzustellen mit den in der Literatur beschriebenen Todesursachen. Und im Wesentlichen habe ich die Ursachen hier jetzt gerade genannt. Und es sind wie ungefähr 30 verschiedene Autoren, die Todesursache von Jesus von Nazareth am Tod kommentieren. Und wenn man sich das dann numerisch anschaut, ist über die Hälfte der Meinung, dass es tatsächlich Tod durch Ersticken war. Aber man muss zusammenfassen, man hat eine Obduktion gemacht und dementsprechend bleibt es schlussendlich eine Spekulation, eine Wahrscheinlichkeit, so wie man das häufig auch hat heute in der Gerichtsmedizin, dass man eine vermutete Todesursache eben aufstellt und nicht mit Sicherheit sagen kann, das war es schlussendlich.
Vielen Dank. Nun sind Sie ja nicht nur leidenschaftlicher Kardiologe, sondern auch Christ. Welche Bedeutung hat denn der Tod Jesu für Sie persönlich?
Ich bin ein sehr wissenschaftlich denkender Mensch und ich habe jetzt auch diese Frage, wie Jesus tatsächlich gestorben ist, sehr analytisch für mich angegangen und habe verschiedene Literaturzitate mir angeschaut und das durchgedacht und mit meinem persönlichen klinischen Alltag versucht irgendwie zu verstehen, was da genau passiert ist. Also neben diesem wissenschaftlichen Zugang ist es ja auch so, dass man auch im klinischen Alltag immer wieder persönliche Interpretationen von einer sehr sachlichen Situation vornimmt. Wenn man mit einem Patienten spricht, der einen Herzinfarkt hatte und das gerade noch überlebt hat, oder ein Patient, der eine schwierige Operation überlebt, zu dem man über die Tage oder Wochen eine persönliche Beziehung aufgebaut hat, hat diese durchaus wissenschaftliche Auseinandersetzung mit medizinischen Fakten dann auch eine persönliche Dimension. Und da gilt es dann immer, den Arzt oder das Akademische abzulegen und irgendwie persönlich zu werden und ein bisschen umzudenken. Und für mich ist, wenn man den Tod von Jesus anschaut, auch etwas, wo ich umdenken muss in Bezug auf Experimente. Als jemand, der klinische Studien durchführt, haben wir ein Experiment, das man durchführt, man wiederholt es und man kann es bestätigen, ja, es ist tatsächlich so. Wenn es jetzt um historische Forschung geht, ist es etwas, was man nicht wiederholen kann, wo man auf Augenzeugen oder andere Indizien angewiesen ist. Mhm. Und wie dargelegt, denke ich tatsächlich, dass Jesus von Nazareth am Kreuz gestorben ist. Ich sehe da irgendwie gar keinen Raum, dass man das überlegen könnte. Mhm. Also ich denke tatsächlich nicht, dass die Scheintod-Hypothese plausibel ist. Mhm. Wenn wir aber diese Osterwoche anschauen, dann geht ja nach dem Karfreitag, nach der Kreuzigung und nach dem Tod von Jesus geht es ja weiter. Da gibt es dann die Auferstehung. Und diese Auferstehung, wenn Jesus tatsächlich tot war, ist ein Wunder, ist etwas, was man jetzt nicht im klinischen Alltag regelmäßig beobachtet. Und als wissenschaftlich denkender Mensch muss man sich dann die Frage stellen, gibt es Wunder überhaupt? Und David Hume hat da gesagt, nein, die gibt es nicht. Es gibt keine Singularitäten, die man Wunder auch benennen kann. Und mir hat da sehr geholfen, die Auseinandersetzung mit der Frage, ob es Wunder gibt von John Lennox. Und er hat ja auch in seinem Buch Wozu Glaube, wenn es Wissenschaft gibt, das 2023 erschienen ist, hat er auch ein Kapitel über die Wunder drinnen. Und das hat mir sehr geholfen, zu verstehen, dass es auch als wissenschaftlich denkender Mensch nicht ausgeschlossen ist, dass es Wunder theoretisch geben kann. Und dann stellt sich nicht mehr die Frage, ja, das kann es nicht geben, sondern die Frage stellt sich, ist die Auferstehung tatsächlich in Raum und Zeit passiert? Hat es historisch stattgefunden? Mhm. Und auch hier habe ich mich versucht zu informieren als Laie in dieser Frage und ich bin der Frage nachgegangen und habe viele verschiedene Dinge darüber gelesen, auch die Gegenargumente mir angeschaut und ich bin zu dem Schluss gekommen, ja, ich glaube, dass die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat. Mhm. Und eines der Bücher, die mir hier geholfen hat, war Der Fall Jesus von Lee Strobel, der das auf sehr plastische und einfache Art und Weise, denke ich, zusammenfasst. Und wenn jetzt Jesus auferstanden ist und nicht nur irgendein Wanderprediger war, dann ist es tatsächlich etwas Besonderes. Und ich persönlich habe mich entschieden, mir das dann etwas genauer anzuschauen, was Jesus von Nazareth zu sagen hat. Und ich habe in seinen Worten Hoffnung gefunden, die wie die Auferstehung über den Tod hinausgeht.
Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Antworten dazu, auch für Ihre Reaktion auf diese verschiedenen Einwände, auf die verschiedenen Hypothesen, die es gegeben hat in der Forschung, in der Historie schon, dazu, wie Jesus zu Tode gekommen sein konnte oder ob er vielleicht nur ohnmächtig war. Sie haben uns den Tod Jesu auch in aller Grausamkeit und Ehrlichkeit geschildert. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick darin gewinnen können, wie Jesus zu Tode kam und dass es wirklich absolut unwahrscheinlich ist, dass er nicht am Kreuz verstorben sein könnte. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das Gespräch.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!